Deutschlandfunk, Information und Musik.
Frieden schaffen ohne Waffen. Dieser Satz der Friedensbewegung, der will zur Lage in der Ukraine so gar nicht passen angesichts der massiven Kriegsverbrechen der russischen Armee, angesichts der Massaker an Zivilisten in Butscha, in Irpin, in Mariupol. Dennoch sind gestern bei den Ostermärschen wieder tausende Friedensbewegte in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Seit mehr als 60 Jahren schon demonstrieren Menschen an Ostern für den Frieden. Schon immer wurden diese Ostermärsche kritisiert. Die Bewegung wahlweise als naiv oder fünfte Kolonne Moskaus diffamiert. Aber in diesem Jahr sind sie besonders umstritten. Inga Solti ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat sich mit der Geschichte der Ostermärsche beschäftigt. Herr Solti, Frieden schaffen ohne Waffen, hat sich dieser Slogan der Ostermärsche angesichts der Massaker von Butscha überholt?
Er hat sich nicht überholt, denn es ist ja klar, dass es nur eine Lösung für diesen Konflikt gibt, indem die Waffen schweigen. Von daher sozusagen ist es zwangsläufig eine Erfordernis, dass Russland zurück an den Verhandlungstisch gezwungen wird und dieses fürchterliche Blutvergießen beendet wird.
Geht das ohne Waffen für die Ukraine?
Es muss ohne Waffen für die Ukraine gehen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weil eben diese Waffen riskieren, dass die Ukraine sich in ein weiteres Syrien verwandelt, dass das Blutvergießen ständig oder andauernd sein wird, über Jahre hinweg, mit dann eben nicht nur Zehntausenden Toten, sondern vielleicht Millionen Toten. Und weil die Gefahr eingelagert ist eines atomaren Konfliktes.
Spaltet der Angriffskrieg Putins die Friedensbewegung oder ist man im Nein zu Waffenlieferungen oder auch einem sofortigen Energieembargo sich einig?
Also es ist jetzt, wenn man die Ostermarschbewegung sich anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass es eine relative Einigkeit gibt, was die Forderungen anbelangt, nämlich dass man den Russlandskrieg in der Ukraine einhellig verurteilt, dass man zugleich Friedensverhandlungen unterstützt, dass man gegen Waffenlieferung ist und auch gegen die Hochrüstung, die von der Bundesregierung beschlossen worden ist.
Wie sieht es bei dem Energieembargo aus, was ja auch eine Forderung ist?
Also es gibt sicherlich Personen innerhalb der im weitesten Sinne friedenspolitisch orientierten Kreise, die für einem Öl- und Gasembargo offen stehen oder dem offen aufgeschlossen gegenüber sind. Ich selbst halte das für eine Illusion, denn für die Fortführung des Krieges hat Russland alles, was es braucht. Es hat Waffen und es hat Benzin. Und zugleich wird das Vakuum, das geschaffen wird vom Westen, man darf ja nicht vergessen, dass Russland nicht isoliert ist. Also es gibt ein Bündnis der NATO-Staaten minus Ungarn, Europas und den USA, aber halt im globalen Süden sieht es leider anders aus, wird dieses Vakuum eben gefüllt werden durch die Entwicklungsstaaten und die Schwellenländer.
Ich habe mir mal angeschaut, was es so für Banner oder auch Nicht-Banner gibt bei den verschiedenen Aufrufen zu den Ostermärschen. Da gibt es Organisatoren, die ausdrücklich verbieten, dass Putin als Aggressor bezeichnet wird. Was sagt das über die Friedensbewegung, auch die Ostermärsche aus?
Also es gibt natürlich einzelne lokale Initiativen, die verrückte Positionen vertreten oder Positionen, die untragbar sind. Aber wenn man jetzt das große Bündnis abrüsten statt aufrüsten sieht, da gibt es eben eine Einhelligkeit im Aufruf. Und ich denke, darauf sollte man sich konzentrieren und nicht auf die Verrücktheiten an den Rändern.
Welche Relevanz hat die Ostermarschbewegung gerade in diesen Zeiten, in diesem Krieg?
Gut, Ostermarschbewegungen haben immer Aufschwung gehabt, wenn Frieden und Sicherheit bedroht waren, wenn es große Empfindungen gab, dass es eben so ist, dass Frieden und Sicherheit bedroht sind. Und das war dann eben im Rahmen der Remilitarisierung der sogenannten um 1953 oder Anfang der 50er Jahre so. Das war mit der atomaren Bewaffnung, mit taktischen Atomwaffen, dann 1957, 58 so, mit der Kampf dem Atomtodbewegung und dann den Ostermärschen ab 1960. Das war dann im Rahmen des Vietnamkriegs natürlich so und dann nochmal während des NATO-Doppelbeschlusses Also das heißt, und auch während des Irakkriegs natürlich, 2002, 2003. Also in solchen Phasen gibt es immer Zulauf zu Ostermarschbewegungen. Allerdings nur in Deutschland, denn nur hier hat sich diese Tradition, die ja eigentlich aus Großbritannien kommt, erhalten.
Interessant ist ja auch, dass, wenn wir jetzt über Friedensbewegung insgesamt sprechen, ja alte Gewissheiten innerhalb der Parteien passé sind. Also die Grünen, die ja aus der Friedensbewegung auch mit hervorgegangen sind, fordern Waffenlieferungen. Die AfD redet vom Frieden. Wie lässt sich das erklären?
Das ist interessant, auch die AfD-Positionierung wird häufig ja auch vermutet, dass es Finanzierung gibt, nicht nur ideologische Affinitäten zum Nationalismus, zur Homophobie, der in Russland unter Putin vorherrscht. Also das sowohl also weltanschauliche als auch finanzielle, politisch-institutionelle Verbindungen sind. Die Grünen allerdings haben ja ihren Schwenk, sag ich mal, von einer radikalen Friedenspartei hin zu einer menschenrechtsinterventionistischen, manche würden sagen menschenrechtsbellizistischen Partei ja schon mit dem Kosovo-Krieg vollzogen, was ja auch zu einem starken Aderlass von früheren Parteigängern der Grünen damals geführt hat.
Es sind ja nicht nur die einzelnen Grünen-Politiker, die mehr Waffen fordern. 72% ihrer Anhänger tun das auch, mehr als in jeder anderen Partei. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass uns jetzt gerade der Verlust so von einem realistischen Außenpolitikdenken in den letzten 30 Jahren auf die Füße fällt. Und dass also es da eine Ersetzung von friedens- und sicherheitspolitischem Denken durch Moral gegeben hat. Eine Moral, die vielfach anschlussfähig ist für ein Bewusstsein, das Außenpolitik verwechselt mit einer Fortsetzung von Herr der Ringe oder Harry Potter auf der Weltbühne. Und dass das, glaube ich, aber sehr tragend ist in breiten Teilen, insbesondere der grünen und liberalen Anhängerschaft.
Harry Potter auf der Weltbühne.
Ja.
Können Sie das ein bisschen ausführen?
Naja, Außenpolitik ist ja das Austarieren von wechselseitigen Interessen. Also man muss zum Beispiel, um ein Beispiel zu bemühen, man muss seinen Mitschüler nicht mögen, um zu vereinbaren, dass man sich nicht nach der Schulstunde gegenseitig auflauert und verprügelt. Das heißt also, dass sozusagen Außenpolitik nicht das Verteilen von Haltungsnoten ist, wie man jetzt die innenpolitischen Verhältnisse bewertet, auch wenn man sie kritisiert oder ablehnt, auch wenn man Bündnisse knüpft, zum Beispiel jetzt mit friedenspolitischen Bewegungen in Russland, mit Frauenbewegung, Umweltbewegung und so weiter, dass man trotzdem klärt, dass eben Außenpolitik immer auch noch das Austarieren von Interessen ist. Und dazu gehören Sicherheitsinteressen aller osteuropäischen Staaten in diesem Fall. Und das hat es nicht gegeben. Ich meine, die Linke hat immer gefordert, dass es eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einschluss Russlands geben sollte. Russland hat jahrelang versucht, in die NATO aufgenommen zu werden. Und das fällt uns jetzt auf die Füße in diesem fürchterlichen Krieg in der Ukraine.
Aber gibt es jetzt nicht eine völlig neue Situation durch die Massaker von Butscha, Irpin, Mariupol?
Die Frage ist, wie man aus einer Eskalationsspirale rauskommt. Denn also das Massaker in Butscha, so grausam und grauenhaft, wie das gewesen ist, man muss sich vergegenwärtigen, das ist Krieg, so funktioniert Krieg. Also wenn man 18- bis 20-Jährige in einen Krieg schickt, in dem sie tagtäglich also aufgehetzt werden gegen ein Brudervolk, Schwesternvolk, die Ukrainer, in dem sie tagtäglich Angst haben müssen zu sterben, dann machen Männer im Krieg das, was Männer im Krieg machen. Also sie begehen fürchterliche Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Sie gehen in einen solchen Krieg mit dem Glauben, wenn ich morgen schon sterben kann, dann nehme ich mir heute das, was ich vom Leben erwarte.
Kann Pazifismus in einer solchen Situation nicht auch bedeuten, die Ukraine mit allem, was möglich ist, zu unterstützen, um schnell sowas wie Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand zu ermöglichen?
Die Bundesregierung hatte ja eine ursprünglich sehr klare Position, also dass letzten Endes man versuchen müsse, Russland an den Verhandlungstisch zurückzuzwingen. Deutschland hat diese Position leider meines Erachtens aufgegeben mit diesem Vier-Maßnahmen-Paket, also der Hochrüstung, der Sanktionen, der Aufstockung der Bundeswehrkontingente im Rahmen der NATO Battle Groups an der Grenze Russlands und den Waffenlieferungen, weil Deutschland somit eben sich zur aktiven Kriegspartei in der Ukraine macht und seine Möglichkeit, eine Vermittlerrolle zu spielen in dieser Situation, wo die US-Aufrüstung der Ukraine ja offensichtlich schon dazu führt, dass Russland diesen Krieg verliert, Russland an den Verhandlungstisch zurückzuzwingen, im Bündnis womöglich mit Indien und China, die eine ähnliche Vermittlerrolle spielen könnten. Denn entscheidend wird sein, wie kann Russland gesichtswahrend aus diesem Krieg rausgehen.
Bei den Ostermärschen dürfte es ja nicht nur um Waffenlieferungen nach Kiew gehen, sondern auch dieses 100 Milliarden Sondervermögen.
Halten Sie diese 100 Milliarden bei der Bundeswehr für richtig angelegt?
Ich halte die für nicht richtig angelegt. Das war auch der Grund, warum ich den Appell gegen die Hochrüstung mit initiiert habe, zusammen mit Klaus Dörre und Jan Dieren aus der SPD-Bundestagsfraktion und Andrea Ypsilanti und Julia Schramm. Also aus drei Gründen. Der erste Grund ist, dass diese Waffen ja nicht für die Ukraine bestimmt sind und auch das Blutvergießen dort nicht beenden werden. Also es handelt sich um Pläne, die viel weiter zurückreichen und die jetzt umgesetzt werden. Sie stehen schon im Koalitionsvertrag, der beschlossen wurde, lange bevor es die ersten Warnungen gab vor einer drohenden Invasion in der Ukraine. Das heißt also, sie sorgen nicht für mehr Frieden und Sicherheit in Europa und in Deutschland, zumal wir ja seit 2014 stark aufgerüstet haben, die NATO jetzt schon fast das 20-fache für Rüstung ausgibt im Vergleich zu Russland und auch das nicht als Abschreckung genug gedient hat. Zweitens ist natürlich klar, dass so eine Hochrüstung unter den Bedingungen der Schuldenbremse dazu führen wird, dass es Sozial- und Kulturkürzungen geben wird. Darauf drängen ja schon auch Lars Feld, der Wirtschaftsberater von Christian Lindner, darauf drängt Friedrich Merz, in dessen Babylon Gefangenschaft sich die Scholz-Kanzlerschaft begeben hat. Also das heißt, es wird massive Sozialkürzungen zur Folge haben. Und drittens ist es natürlich in meinen Augen ein demokratiepolitischer Skandal, wenn eine solche Entscheidung quasi über Nacht getroffen wird, die tatsächlich ja eine Zeitenwende ist, eine 180-Grad-Wende in der deutschen Außenpolitik, wie Annalena Baerbock sagt, dass eine solche Entscheidung getroffen wird, ohne eine breite gesellschaftliche Debatte, ja ohne sogar innerparteiliche Debatte, denn die Fraktionsvorsitzenden, selbst der Regierungsparteien, waren ja nicht im Bild über diese 100 Milliarden.
Kommen wir nochmal zu den Ostermärschen zurück. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff hat die Teilnehmer der Ostermärsche gleich zur, Zitat, fünften Kolonne Wladimir Putins erklärt. Ganz neu sind solche Vorwürfe gegen Pazifisten ja nicht, oder?
Nein, das wechselt dann schnell und das gab es ja im Kalten Krieg auch, dass diejenigen, die für ein bündnisneutrales Deutschland in der Mitte Europas standen, für ein vereintes Deutschland auch, denken wir an Alfred Anders und die Zeitung Der Ruf, die von den US-Besatzungsbehörden damals verboten wurde, dass diese Kräfte in der bundesdeutschen Geschichte immer als fünfte Kolonne Moskaus, Pekings oder so bezeichnet worden sind. Und da greift man eben auf das ideologische Arsenal des Kalten Kriegs zurück.
Sagt Inga Solti, Sozialwissenschaftler bei der linken Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mit ihm sprach ich über die Ostermärsche, die Friedensbewegung in diesen Zeiten des russischen Angriffskrieges.